großartig, also so inspirierend, so viele junge Menschen zu sehen, die sie aufs Herz gelegt haben oder denen es auf dem Herzen liegt, zu dienen. So you are here as servants. Thank you very much for your service. So we are very glad to have you here. Willkommen zur heißesten Predigt des Jahres. Vielleicht nicht für euch, aber für mich. Was sagt das? 34 Grad, gefüllte 34 Grad. Soll noch 38 werden. Also, und Wasser bringen, bitte. Dann wäre ich ja dankbar. Ja, was für ein Wetter. Wir haben Geschwister aus dem Libanon hier, habe ich gehört. Zwei, die würden sich hier ganz zu Hause fühlen. Schön, dass ihr hier seid. So, wenn ich heute ein bisschen mehr hier durch die Gegend springe, ja, als sonst üblich, dann liegt es einerseits daran, dass ich einfach einen Windzug brauche, weil es mir so warm ist, und andererseits, damit ihr hier nicht wegpennt in der Hitze, bei der Übersetzung dann auch noch für die Hälfte hier. Dankeschön. Aber hey, ich habe mich auch schon mal besser gefühlt. Okay, ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr die Marvel-Serie genauso genossen wie ich? Vielleicht die linke Seite mehr als die rechte Seite, vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Marvel-Filme, ey, die haben mich vollgepackt. Immer wenn ein neuer Film rauskommt, dann bin ich total heiß und will ihn sehen. Es klappt nicht immer, den im Kino zu sehen, aber dann spätestens auf Amazon für ein bisschen weniger Geld. Und in den letzten elf Jahren sind 22 Filme rausgekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, ich habe sie alle gesehen. Okay, wenn ich das jetzt hier bekenne, dann sehe ich schon, einige schütteln hier den Kopf. Ey Mann, wir hätten echt gedacht, du bist geistlicher als das. Dann sage ich dir, du bist wahrscheinlich nicht in meinem Bibelkreis, sonst würdest du mich kennen. Ich mag das einfach, dieses typische Popcorn-Kino, ja. Verfolgungsjagden, Explosionen und am Ende gewinnt immer der Gute. Und wenn nicht, dann gibt es einen zweiten Teil und am Ende gewinnt immer der Gute. Und einfach mal so das Gehirn ausschalten, sich berieseln lassen, herrlich. Aber interessanterweise sind diese Filme gar nicht so schlecht gemacht. Es gibt so ganz viele Entwicklungen, die sich über mehrere Marvel-Filme hinwegziehen. Zum Beispiel die Wandlung von Tony Stark, das ist Iron Man, für alle, die es nicht gesehen haben, vom egozentrisch-egoistischen Playboy hin zu einer Figur, die bereit ist, sich selbst für andere zu opfern, mehrfach. Oder dann dieses interessante Verhältnis von Tony Stark, alias Iron Man, zu Peter Parker, alias Spider-Man. Und irgendwie mehrfach hat Spider-Man zu dem Drang, Tony Stark zum Armen. Das ist eine interessante psychologische Sache, die dahinter steckt. Und es ist wirklich interessant, weil dadurch, dass man die Charaktere kennenlernt, fühlt sich das relativ normal an. Wenn man sich vorstellen würde, Spider-Man würde versuchen, Hulk zu umarmen. Oder würde versuchen, Thor zu umarmen. Das wäre komisch. Wer würde auch sowas sehen wollen? Aber diese Beziehung von Peter Parker und Tony Stark, da fühlt sich das irgendwie normal an. Und als Kinobesucher, der diese Filme guckt, ich hoffe, das trifft die meisten von euch zu, sonst habe ich euch ja alle abgehängt, da fiebert man so richtig mit. Warum ist das so? Weil man sich gut in die beiden hineinversetzen kann. Man weiß, die beiden sind von Verlusten geprägt worden in ihrer Kindheit. Das ist einerseits Peter Parker, der seine Eltern verloren hat, als er klein war, und der sich dann wie eine Klette an Tony Stark hängt, aus Verlustangst eigentlich. Er möchte ihn zur Vaterfigur machen. Auf der anderen Seite hat man Tony Stark, der ebenfalls zu früh seinen Vater verloren hat und in der Zeit, in der er gelebt hat, sein Vater hatte der sowieso nie Zeit für ihn, das gleiche Muster. Er stößt Peter Parker immer von sich. Warum? Aus Verlustangst, weil er Angst hat, eine emotional enge Beziehung einzugehen und dann einen Freund wieder zu verlieren. Und wir sitzen im Kino, wir sehen das und wir verstehen das instinktiv. Warum erzähle ich das? Genauso, wie wir die Auswirkungen der Väter auf die Beziehung der beiden instinktiv verstehen, genauso ist es auch, dass unser Bild, was wir haben, die Art und Weise, wie wir sind, unser Bild von Gott geprägt ist durch unsere Väter. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Titel der Predigt ist, unser Bild von Gott. Ich bin auch Vater von 3 Kindern. Und glaubt mir, als Vater gibt man immer sein Bestes. Man versucht es zumindest. Wir erziehen unsere Kinder so, wie wir denken, dass es für unsere Kinder am besten ist. Ich zum Beispiel versuche liebevoll zu sein, aber die Kinder nicht zu sehr zu verwöhnen. Ich versuche ihnen Respekt und Demut beizubringen, will aber auch nicht zu hart sein. Man versucht, was man kann. Soweit so gut. Leider sind wir fehlerhafte Menschen. Im Nachhinein sehe ich dann immer, was ich hätte besser machen können. Und außerdem, denken wir mal drüber nach, wer hat denn schon ein ungetrübtes Verhältnis zu seinem Vater? Eigentlich die wenigsten. Und manchmal sind es gut gemeinte Dinge, die unser Vater macht, die uns etwas in uns etwas auslösen, was uns den Rest unseres Lebens prägt. Zum Beispiel, unser Vater arbeitet sich krumm für die Familie, damit die Familie einen guten Lebensstandard hat. Und was die Kinder, das kommt bei den Kindern an, mein Vater hat nie Zeit für mich. Und das kann ein Kind ein ganzes Leben lang prägen. Mann, oh Mann, das ist schwer. Alle Väter wissen das. Genau. Und dann ist es auch so, dass unsere Beziehung zu unserem Vater direkte Auswirkungen auf unser Gottesbild hat. Ich habe ein Buch gelesen von John Lewis und da geht es über Lebensfallen, die wir haben in unserem Leben, aufgrund unserer Erziehung, die dann Auswirkungen haben können auf unsere Beziehung mit Gott. Das, was ich gerade genannt habe, dieses anschauliche Beispiel aus Marvel, ist die sogenannte Lebensfalle des Verlassenswerdens. Wenn wir uns so fühlen, unsere Eltern, unser Vater hat uns verlassen oder hat uns im Stich gelassen, das kann dann dazu führen, dass wir uns auch sehr leicht von Gott im Stich gelassen fühlen können. Oder dass wir Angst haben, die Beziehung zu Gott zu verlieren. Es gibt die Lebensfalle der emotionalen Entziehung. Vielleicht haben wir uns in unserer Kindheit von unseren Eltern lieblos behandelt gefühlt, gefühlskalt. Das kann dann dazu führen, dass wir den Eindruck mitnehmen in unserer Beziehung mit Gott, dass Gott sich für uns eigentlich nicht richtig interessiert, dass wir uninteressant sind für ihn, dass Gott nicht wirklich für uns da ist. Wurdest du als Kind öfters kritisiert oder vielleicht sogar von deinen Eltern öffentlich bloßgestellt, dann kann es sein, dass du die Lebensfalle des mangelnden Selbstwertgefühls hast. Dann fühlst du dich vielleicht so, egal was ich mache, ich bin niemals gut genug. Ich habe den Eindruck manchmal, vielleicht bin ich zu streng mit meinen Kindern, vielleicht kontrolliere ich zu sehr, was sie machen dürfen. Ich meine, die sind 6 und 8 Jahre, ja, also wer wäre ich, wenn ich nicht kontrollieren würde, was sie machen, ja. Aber ich muss aufpassen, dass ich das nicht übertreibe und dass meine Kinder da nicht in die Lebensfalle der unnachgiebigen Standards fallen. Herausforderung für die Übersetzung. Die unnachgiebigen Standards. So, das kann dazu führen, dass sie später dazu neigen, wenig Selbstkontrolle zu haben. Und ich habe mal so ein bisschen über mich selber reflektiert. Meine Eltern mussten in meiner Kindheit schon sehr aufs Geld aufpassen. So, das heißt, so Dinge wie Taschengeld oder auch Süßigkeiten, die gab es recht spärlich. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass heutzutage, wenn ich irgendwo hinkomme und da steht eine Schale mit Gummibärchen oder sonstigen Süßigkeiten, sie mögen auch noch so billig sein, dass jeder sagt, oh nee, das mag ich nicht. Hinterher ist alles leer, ich esse alles auf. Als Kind habe ich meinen Eltern Backpfeifen und Kochschokolade gemopst, mit meinem Drang nach Süßigkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie eine schreckliche Kindheit hatte, gar nicht. Ja, also oder eine entbehrungsreiche Kindheit. Ich habe so die Kindheit von dem einen oder anderen von euch mal gehört, wie die war. Und ich muss sagen, meine Kindheit war dagegen ein Zuckerschlecken. Ja. Aber vielleicht hat mich das auch geprägt. Vielleicht hat das mein Gottesbild geprägt. Ich glaube, wenn wir ein stark geprägtes Gottesbild haben, ein falsches Gottesbild, wenn du ein falsches Gottesbild hast, das aus wurde, hört man mich noch? Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? Da bin ich mir fast sicher, du bist dir dessen gar nicht bewusst. Wir sind es gewohnt, es fällt uns nicht auf, wenn wir ein falsches Gottesbild haben. Aber wenn wir ein falsches Gottesbild haben, kann das ein Fallstrick sein für unsere Beziehung mit Gott. Es ist sogar so, ich bin mir fast sicher, wenn wir unser Gottesbild nicht ändern, dann wird das ein Fallstrick sein für unsere Beziehung mit Gott. Wie kann es sein, dass sich Menschen von Gott abwenden, weil sie denken, sie wären nicht gut genug für ihn? Gott ist so anders. Wie kann es sein, dass sich Menschen von Gott abwenden, weil sie sich von ihm bedrängt und eingeengt fühlen? Gott ist so anders. Wie kann es sein, dass sich Menschen von Gott abwenden, weil sie den Eindruck haben, sie würden etwas verpassen in ihrem Leben, wenn sie ihm nachfolgen? Gott ist so anders. Und ich sage, das liegt daran, weil man sich nicht genug von seinem eigenen Gottesbild gelöst hat und Gott so kennengelernt hat, wie er wirklich ist. Aber als Junge sind wir aufgerufen dazu, das zu ändern. Junge sein heißt schöner sein. Schöner sein heißt, sich ständig zu hinterfragen. Heißt, bereit zu sein, ständig, egal wie alt du bist, an deinem Charakter zu arbeiten. Gott immer besser kennenzulernen, immer mehr so zu werden wie Jesus. Wie können wir unser Gottesbild ändern? Was sagt die Bibel dazu? Schlag bitte auf in Jesaja 40, die Verse 22 bis 25. Das ist jetzt eine Bibelstelle, die schonungslos beschreibt, wer Gott ist. Da heißt es, er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Ich habe letzte Woche meinen Rasen gemäht und dabei eine Heuschrecke aufgeschreckt. Und sie ist dann irgendwo hingeflogen und ich habe gedacht, oh, eine Heuschrecke. Und dann habe ich weiter gemäht. Und erst wieder an diese Heuschrecke gedacht, als ich diese Predigt geschrieben habe. So klein sind wir vor Gott. Es geht weiter. Das heißt, er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Hier muss ich an Donald Trump denken. Dieses Schicksal wird auch ihm irgendwann blühen. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren. Und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige.
Wow.
Wow. Mir fehlt Seite 4. Okay. Das ist, wie groß unser Gott ist. Das ist, wie klein wir eigentlich vor unserem Gott sind. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Ganz ehrlich, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir das wissen. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus nicht zu Adam gekommen ist, nachdem Adam gefallen ist? Nachdem zum ersten Mal die Sünde in die Welt gekommen ist? Warum ist nicht Jesus aufgetaucht und hat gesagt, hier bin ich, ich bin der Weg zur Sündenvergebung? Warum hat er so lange gewartet, so viele tausend Jahre? Ich lese das Alte Testament und ich habe so den Eindruck, Gott offenbart sich im Laufe der Geschichte Israels Stück für Stück immer mehr den Israeliten. Das klingt jetzt erstmal komisch. Hat nicht Mose von Angesicht zu Gott gesprochen? Haben nicht die Israeliten Gott in der Feuersäule gesehen? Hat nicht sogar einmal zur Zeit von Mose Gott zu den Israeliten direkt gesprochen und sie haben seine Stimme donnern hören? Sowas sehen wir nicht, wenn wir weiterlesen in Maleachi zum Beispiel. Wieso sage ich dann, Gott hat sich ihnen Stück für Stück offenbart? War es nicht so, dass die Israeliten ihn zur Zeit Mose besser gekannt haben als in der Zeit nach der Verbannung? Oder haben sie ihn nicht damals mehr gekannt, weil sie ihn mehr gesehen haben als zur Zeit von Jesus? Ich glaube nicht. Weil schaut euch mal an, wie schnell die Israeliten zur Zeit Mose von Gott abgefallen sind. Die haben ihn vielleicht gesehen. Die haben vielleicht sogar seine Stimme gehört. Aber sie haben nicht verstanden, wer er eigentlich ist. Und wenn ich mir die Bibel anschaue, am besten verstanden, wie heilig, wie mächtig, wie sehr zum Fürchten Gott eigentlich ist, haben die Pharisäer zur Zeit von Jesus, die fehlgescholtenen Pharisäer. Die haben so sehr verstanden, wie heilig Gott ist und wie wichtig es ist, dass man ihm folgt, dass sie die Gebote Gottes nochmal in Gebote gehüllt haben, damit sie auch ja nicht das Gebot übertreten. Wie beispielsweise Gottes Gebot, du sollst jemanden nicht mit mehr als 40 Schlägen auspeitschen, damit du ihn nicht versehentlich umbringst dabei. Haben sie gesagt, nein, wir machen nur 39 für den Fall, dass wir uns verzählen. Oder wenn du etwas berührst, etwas Totes berührst, oder wenn du etwas berührst, was mit Totem in Verbindung war, dann sollst du dich waschen, haben die Pharisäer gesagt. Okay, also wenn wir vom Markt kommen, wir haben keine Ahnung, was wir da angefasst haben, das ist die Regel, wenn du vom Markt kommst, dann musst du dich waschen, damit es nicht vorkommen kann, dass du aus Versehen was Totes berührt hast. Oder der Sabbat. Die Bibel sagt, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Die Pharisäer haben gesagt, ja, was ist denn Arbeit? Dieses heilige Gebot nicht übertreten. Mehr als 2000 Schritte gehen, das ist doch Arbeit. Also haben sie Gesetze aufgestellt, die ihnen helfen sollten, am Sabbat nicht zu arbeiten. Und das klingt für uns im Nachhinein lustig. Ja? Man darf kein Feuer machen am Sabbat, weil das ist schon Arbeiten. Oder ich muss mein Haus höchstens 2000 Schritt Entfernung von der Synagoge bauen, sonst schaffe ich es nicht zum Gottesdienst. Das klingt für uns erstmal lustig, aber der Hintergrund ist ein total ernster. Den Israeliten war es total ernst. Sie wollten Gottes Gebote nicht übertreten. Sie hatten gelernt, was Gottesfurcht bedeutet. Nicht so die Juden am Berg Sinai, die wenige Tage, nachdem sie durch das Rote Meer durchgewandelt sind, sich darüber beklagt haben, dass in der Wüste der Speiseplan weniger abwechslungsreich ist als in Ägypten. Wenn du dein Bild von Gott ändern möchtest, musst du mit Gottesfurcht anfangen. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaftig klug sind alle, die danach tun.
Sein Lob bleibt ewiglich. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Toren verachten Weisheit und Zucht. Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und ein heiliger Erkennen, das ist Verstand. Und ich glaube, wenn du nie Gottesfurcht gelernt hast, dann wirst du gar nicht verstehen, warum es so wichtig ist, dass du an deinem eigenen Charakter arbeitest. Dann wirst du gar nicht verstehen, warum es so wichtig ist, dass du Gottes wahres Wesen erkennst. Wisst ihr, wir in der westlichen Gesellschaft, wir sind so wahnsinnig intellektuell. Wir hinterfragen immer gleich alles. Es ist wirklich so wichtig, dass wir täglich in der Bibel lesen, oder kann ich nicht auch mein Christsein leben, ohne täglich zu beten? Bin ich jetzt ein schlechter Christ, wenn ich jetzt nur jeden zweiten Tag bete? Meins zählt es jetzt nicht explizit als Gebot in der Bibel? Muss ich wirklich alle meine Sünden bekennen? Reicht es nicht, wenn ich es vielleicht nur irgendwie im Gebet erwähne? Ist es wirklich so wichtig, dass ich von allem umkehre? Ja? Reicht es nicht, wenn ich nur von den großen Dingen umkehre? Was würde Gott sagen? Ja, würde Gott sagen. Ich habe vielleicht nicht alles explizit in Gebote gegossen für euch, aber siehst du nicht, was für einen Unterschied das macht in deinem Leben, wenn du mir täglich begegnest? Siehst du nicht, was es für einen Unterschied macht, wenn du in der Gemeinschaft bist und deine Geschwister täglich ermutigst? Siehst du nicht, was für ein Potenzial deine kleinen Sünden haben, dich auf den falschen Weg zu bringen? Und wenn wir wahrhaft gottesfürchtig sind, dann stellen wir die Fragen gar nicht. Wir sind viel weniger davon eingegangen, was wir denken und was wir glauben. Und viel mehr auf das ausgerichtet, was Gott uns sagen will. Ja, und vielleicht klingt es erstmal wie ein Zwang. Gottesfurcht lernen, stehen, wer Gott ist. Klingt erstmal wie Zwang. Aber Gott will nicht, dass wir ihn aus Furcht heraussuchen. Und wenn wir ihn kennenlernen, wird aus dieser Furcht Liebe werden. Schlagt bitte auf, 1. Johannes 4, Verse 17 und 18. Johannes 4, die Verse 17 und 18. Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist doch nicht vollendet worden in der Liebe. Wenn du Gott richtig kennenlernst, dann wird die Furcht, die du hast, durch Liebe ausgetrieben werden. Unsicherheiten, Zweifel, die du hast, werden in Freimütigkeit verwandelt werden. Du wirst dich frei fühlen in ihm. Das ist sein Plan. Wenn das nicht das Gefühl ist, dass du Gott gegenüber hast, dass du frei bist in ihm, dann möchte ich dir ganz vorsichtig zurufen, ich glaube, dein Bild von Gott entspricht nicht der Wahrheit. Dann würde ich dir ganz vorsichtig empfehlen, fang an, arbeite erstmal an deiner Gottesfurcht. Nähere dich der Sache mit Gottesfurcht. Was will Gott von uns? Ein gutes Gottesbild zu haben, bedeutet auch mit Sicherheit zu wissen, was Gott denn von uns will. Lass es mal lesen in Jeremia 1, die Verse 4 bis 5. die Berufung von Jeremia. Und das Wort des Herrn kam zu mir, zu Jeremia, und sagte: Ich kannte dich, noch bevor ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, bevor du von deiner Mutter geboren wurdest. Und ich habe dich geheiligt und zum Propheten für die Völker bestimmt. Wow, ehe Jeremia überhaupt existiert hat, war es schon so, dass Gott große Pläne für ihn hatte. Was für eine Ehre für Jeremia. Aber Jeremia war letzten Endes auch ein Prophet im Alten Testament, ne? Ob sich Gott wohl auch über uns solche Gedanken macht? Hat er auch uns, noch bevor wir im Leibe unserer Mutter gebildet wurden, hat er sich da Gedanken gemacht? Sind wir ihm wichtig genug? Ich lese mal eine Parallelstelle in Epheser 2, Vers 10, aber bleibt ruhig in Jeremia, wir kehren dahin zurück. In Epheser 2, Vers 10 heißt es: Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Noch bevor du warst, hat Gott gute Werke vorbereitet, in denen du wandeln sollst. Das ist genau wie Jeremia. Es ist kein Unterschied. Gott hat sich über dich Gedanken gemacht, noch bevor du existiert hast, wusste er schon: Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe Großes mit ihr vor. Du bist ihm wichtig. Er arbeitet durch dich. Und ganz ehrlich, das kann ganz schön einschüchternd sein. Ich weiß nicht, was das in euch auslöst, wenn ihr sowas lest, aber also ich weiß, Epheserstelle, ich habe die gelesen und ich habe so gedacht, so, oh Mann, ey, was, wenn ich nicht schaffe, das zu tun, was Gott für mich vorbereitet hat? Was, wenn ich das nicht erfüllen kann, was er für mich vorgesehen hat? Und das ist ein total normaler Gedanke. Wir gehen nämlich zurück zu Jeremia und wir sehen, Jeremia, der große Prophet des Alten Testaments, hatte genau die gleichen Gedanken in den Versen 6 bis 10. Hier sagt Jeremia von sich: Ich aber sagte: Ach, Herr Zebaoth, ich tauge nicht zu predigen. Ich bin zu jung. Der Herr sagte aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, sagt der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sagte mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Was, wenn wir es nicht schaffen, die Taten auszuführen, die er für uns vorbereitet hat? Wenn wir Gott enttäuschen? Das ist die Lebensfalle des mangelnden Selbstwertgefühls, aber das ist nicht wie Gott ist. Das ist nicht, wer Gott ist. Tatsache ist, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Gott ist bei uns. Er hat uns so gemacht, wie wir sind. Und er wollte uns genau so machen, wie wir sind. Er weiß, wie wir sind. Und wir sind perfekt für das geschaffen, was er vorbereitet hat für uns. Die Stelle, wo er seine Hand ausstreckt, Gott, und Jeremias Mund berührt, eine mütterliche Geste, finde ich. Gott wird dir geben, was du brauchst. Was will Gott von uns? Es lässt sich sehr leicht aufsummieren. Er möchte, dass wir lieben. Er möchte, dass wir ihn lieben und dass wir unsere Mitmenschen lieben. Nicht aus Zwang, aus Freiheit. Galater 5, Vers 13 und 14. Ich schlage immer auf, damit ihr auch aufschlagen könnt, damit ihr bei der Hitze nicht anfangt einzuschlafen. Ja, ein bisschen körperliche Bewegung, ist immer gut. Galater 5, Verse 13 und 14. Da heißt es: Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen. Nun aber betrachtet die Freiheit nicht als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich dich fragen würde, was ist für dich das Größte auf der Welt? Schließ mal kurz die Augen und denk drüber nach. Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt? Was ist das Größte für dich? Ist es nach einem arbeitsreichen Tag mit einem Eimer Popcorn in der einen Hand und einem Eimer Cola in der anderen Hand im Kinosessel zu versinken und den neuesten, lang erwarteten Marvel-Film zu gucken? Oder ist es nach einer Dienstreise nach Hause zu kommen und deine Kinder rennen in deine Arme? Die Wiedersehensfreude. Ist das das Größte? Oder ist für dich das Größte, deine Kinder bei den Großeltern abzugeben und endlich mal ein Wellness-Wochenende mit deiner Frau zu verbringen? Ist für dich vielleicht Musik das Größte? Ist für dich in deinem Herzen vielleicht das Wichtigste die finanzielle Absicherung? Ein Dach über dem Kopf zu haben, Essen im Magen zu haben. Ich habe das Internet befragt, ne? Unser Internet ist ja intelligent, ne? Ich habe also das Internet gefragt, was ist das Größte in deinem Leben? Und die Antwort war kurz und die Antwort war knapp. Du! Das ist die Antwort, die mir das Internet gegeben hat. Du! Das Internet hat mir gesagt, man kann dir alles andere nehmen in deinem Leben. Zu Hause, Partner, Kinder, Beruf, Geld. Aber du, du bist, was bleibt. Falsch. Ich widerspreche dir ungern sowas Klugem wie dem Internet. Aber auch du wirst deine Gesundheit verlieren. Du wirst am Ende dein Leben verlieren. Du wirst sterben. Die Chancen, dass das so ist, sind überwältigend groß. Du wirst dich selbst verlieren. Das Einzige, was du nicht verlieren kannst, ist Gott. Ich habe ein Buch von Francis Chan gelesen und Francis Chan schreibt in dem Buch, was liebst du wirklich? Liebst du Gott oder liebst du sein Zeug? Sein Zeug wären dann ungefähr so Dinge wie deine Freunde oder deine Ehefrau, deine Kinder, dein Besitz, deine Gesundheit, alles Dinge, die du vor Gott erhalten hast. Dich. Liebst du Gott oder liebst du sein Zeug? Wenn du wirklich bereit bist zu leben, du kannst dich hinterfragen, dann bist du bereit, 4 Stunden dich in den Zug zu setzen, 4 Stunden zu fahren, nur um den du liebst, für eine halbe Stunde treffen zu können. Ist das, was deine Beziehung mit Gott beschreibt? Nochmal, Francis Chan. Der hat mal gesagt, wenn du in den Himmel kommen würdest und man würde dir garantieren, du kommst in den Himmel und im Himmel triffst du alles, was du dir wünschen kannst. Deine ganze Familie, alle deine Freunde sind da, deine Großeltern. Alles ist perfekt, viel besser, als du es dir verträumen und vorstellen könntest. Viel besser, als die Bibel es vorhersagt. Aber Jesus wäre nicht da. Jesus würde fehlen. Würdest du den Deal eingehen? Liebst du Gott so sehr, dass du sagen würdest, no way. Ein Himmel ohne Jesus, ein Himmel ohne Gott? Auch wenn ich perfekte Erfüllung habe ansonsten, no way. Und das bringt mich flugs zur nächsten Frage. Hilfe! Was muss ich tun, wenn ich Gott nicht genug liebe? Erstmal, wenn du irgendwie jetzt merkst, okay, also so viel Liebe fühle ich jetzt im Moment emotional auch nicht für Gott. Sei ehrlich mit dir, sei ehrlich mit Gott. Gott weiß sowieso, wo dein Herz steht. Du kannst ihm nichts vormachen. Und perfekte Liebe zu finden, ist schwer. Die findest du wahrscheinlich nur bei Gott. Wenn du merkst, dass du nicht perfekt bist, dann bist du hier wahrscheinlich wahrlich nicht in der Minderheit. Aber mach nicht den Fehler zu sagen, naja, ist ja nicht so wild. Weil es ist deine Liebe zu Gott, die dich zu ihm bringen wird. Du erinnerst dich an die Predigt von letzter Woche vielleicht, wenn du auf der rechten Seite sitzt? Es ist deine Liebe zu Gott, die dich zu ihm bringen wird. Die Liebe soll die Motivation sein, oder die Liebe ist letzten Endes die Motivation, die überdauert. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den anderen Menschen. Das ist das, was uns in den Himmel trägt. Und wenn du den Eindruck hast, ich kann noch wachsen in meiner Liebe, willkommen im Club, dann möchte ich dir die Stelle in Offenbarung 3, Verse 14 bis 20 ans Herz legen und wir lesen einen Auszug davon. Aber hier spricht Gott zu einer Gemeinde, die lauwarm ist, ja, die so lauwarm ist, dass Gott zu ihr sagt, wenn du nicht umkehrst, dann werde ich dich ausspeien. Und dann gibt er ihnen Ratschläge, wie sie wieder zur Liebe zurückfinden können. Wie sie wieder ein Feuer im Herz für Jesus gewinnen können. Offenbarung 3, Verse 19 und 20 lese ich daraus. Offenbarung 3, 19 und 20. Und das ist Jakobus. Das heißt hier, die ich lieb habe, die strafe und erziehe ich. So sei nun eifrig und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. Wie bitter, dass die evangelikale Welt ganz oft diese Stelle komplett aus dem Kontext reißt und sagt, hier hat es irgendwas, diese Stelle hätte irgendwas mit Rettung zu tun. Diese Stelle geht darum, wie kann ich wieder Feuer fangen, wenn meine Liebe zu Gott abgekühlt ist. Zuerst mal ist wichtig, dass ich von meinen Sünden umkehre. Das ist quasi die Basis von Jüngerschaft. Aber dann heißt es, Jesus wird anklopfen. Und alles, was wir tun müssen, ist, wir müssen ihm die Tür unseres Herzens auftun. Das klingt doch gar nicht so schwer, oder? Es gibt eine andere Stelle, Jakobus 4, Vers 8. Da heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Auch hier wieder, Umkehr von der Sünde. Und das brauchen wir gar nicht groß anzufangen. Aber dann naht euch Gott. Und er wird sich euch nahen. Gott wird auf dich zugehen. Er wird dir die Liebe ins Herz geben, wenn du ihn brauchst, wenn du dich ihm nahst. Die Formel ist gewissermaßen, bete dafür, dass er dir Liebe gibt und dann wird er dir Liebe geben. Und wenn alles gut läuft, dann wirst du so begeistert sein, dass das zu mehr Gebet führt und es führt zu noch mehr Liebe. Ich möchte zusammenfassen. Wir müssen aufpassen, dass nicht unsere Kindheit unser Bild von Gott prägt und dass wir nicht bei diesem Bild von Gott bleiben. Und wenn wir wirklich lernen wollen, wer Gott ist, dann müssen wir erstmal Gottesfurcht lernen. Für unser Bild von Gott ist es wichtig, dass wir wissen, was er wirklich von uns will. Und wir haben in all diesen Themen heute nur an der Oberfläche gekratzt. Und zum Schluss, wenn wir feststellen bei der Analyse unseres Gottesbildes, dass wir noch nicht richtig lieben, dass wir ihn noch nicht genug lieben, dann müssen wir uns ihm einfach nahen. Und er wird unser Herz mit Liebe füllen. Ich möchte schließen mit einem Auszug aus einem Psalm, der herrlich beschreibt, finde ich, wie Gott ist. Es ist Psalm 28, Vers 7. Da heißt es, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Amen.